Welt erwachen. Schritte in die neue Zeit. Im Podcast mit André Buchheim und Raik Schirmer.
Hallo, liebe Zuhörer von Podcast Welterwachen. Ich grüße euch ganz herzlich und natürlich auch wieder bei mir an der Seite den Autor und spirituellen Lehrer André Buchheim. Hallo André.
Grüße das Licht in euch.
Sehr schön, dass du wieder da bist. Wir haben heute das interessante Thema Erwachen. Und vielleicht gleich mal zu Beginn die Frage, André, an dich. Wenn man den Begriff Erwachen so hört, hat man ja unterschiedliche Vorstellungen. Wie würdest du ihn ganz kurz definieren?
Erwachen meint einen Zustand, wo man ganz Licht und da ist. Also wo man sowohl der geistigen Realität, also der Einheit, der Wahrheit verpflichtet ist, als auch natürlich den Zahlen, Daten, Fakten in dieser Welt. Ne? Also ist dieser Zustand einerseits ein eher mystischer, für jemanden, der es nicht kennt, undurchschaubarer. Ne? Auf der anderen Seite aber eben auch ein sehr pragmatischer und wissenschaftsfreundlicher.
Okay, das würde also auch an den Podcast, den wir vor 2 Wochen hatten, den letzten Welterwachen-Podcast, wo es um das Thema Wahrheit ging, könnte man sagen, direkt anschließen, oder?
Mehr oder minder, ja.
Weil ohne diese Wahrheit zu erkennen oder auch zu leben, macht ja Erwachen keinen Sinn oder ist es nicht erreichbar, ne?
Ja, die Basis ist immer die Liebe. Und die Liebe sorgt für jene Akzeptanz, die Wahrheit überhaupt erst mal zulassen kann. Ja? Und erst wenn ich Wahrheit zulassen kann und das mit Liebe verbunden ist, dann entsteht auch Frieden als innerer Zustand. Und das sind ja die 3 Grundsäulen der neuen Zeit. Und ja. Die sind praktisch auch die Basis und ein Erkennungszeichen des Erwachens.
Okay, es ist ja so, ich habe mich ja in der Vergangenheit immer wieder auch mal um das Thema Erwachen mit anderen Leuten unterhalten. Und da wurde mir häufig auch zugestimmt. Und wenn ich dann so mich weiter unterhalte, dann merkte ich, dass die manchmal von Erwachen eine komplett andere Vorstellung hatten, als wie ich jetzt gemeint habe oder wie du gerade definiert hast.
Was für eine Vorstellung?
Ja, das da ging es auch um Sachen, wo es mit Querdenkern zum Beispiel, wo die glaubten jetzt, Erwachen wäre jetzt, wenn sie einer bestimmten Wahrheit, die sie als Wahrheit definieren, ab jetzt folgen. Dass sie meinten, jetzt wären sie erwacht. Jetzt sind sie praktisch zu dieser Wahrheit durchgedrungen. Wahrheit in Anführungsstrichen jetzt, ne?
Ja, der Begriff des Erwachens ist ja auch häufig missbraucht worden.
Ja.
Ne? Zum Beispiel war eine der, oder eigentlich die Hauptlosung der Nationalsozialisten, Deutschland erwache. Und in diesem Sinne wird das Erwachen eben auch von Querdenkern, aber auch von rechten Sektierern oder auch allgemein von religiösen Sekten verwendet, als der Zustand, wo man sozusagen die alte Wahrheit, in der man sich befand, abgelegt hat und diese neue annimmt. So. Das Problem ist aber, wenn man es wirklich von außen betrachtet, ist es nicht ein Wechsel von einem unwahren Zustand zu einem wahren Zustand, sondern praktisch von einer Unwahrheit zu einer anderen Unwahrheit. Man könnte also sagen, die wählen sich einfach nur einen anderen Traum aus, als den die meisten da draußen träumen. Mit Erwachen an sich hat das noch nichts zu tun. Und wenn wir jetzt nochmal das, was ich eingangs sagte, uns überlegen, können wir das ja prüfen. Hat denn deren Zustand ihrer Lebensgestaltung etwas damit zu tun, dass sie in der Wahrheit sind, dass sie Liebe leben und dass sie Frieden verbreiten? Wenn das zutrifft als Grundmerkmale, dann könnte man sagen, okay, da ist ein Erwachen geschehen. Ansonsten ist es nur, wie gesagt, der Wahl oder die Wahl eines anderen Traumes.
Das war gerade meine Intention, was ich gerade mal fragen wollte, worin kann man es unterscheiden jetzt so als Außenstehender, wenn man es mal sieht, das Erwachen und das Erwachen, dass es irgendwelchen Kriterien dafür gibt. Aber das hast du ja gerade auch betont, ne?
Naja, also bei allen Erwachten, also man muss erst mal sagen, Erwachen und Erleuchtung sind 2 Begriffe, die zwar dasselbe meinen, aber Erwachen ist, glaube ich, mehr ein allgemeinerer Begriff. Also es gibt verschiedene Formen des Erwachens. Wenn du zum Beispiel einen Geistesblitz hast, wo dir etwas Neues klar wird, ist das auch eine Form des Wachwerdens, ne?
Ja.
Erleuchtung meint dann noch einmal speziell eine Form des Erwachens, die mit einem besonders ethischen Lebenswandel einhergeht. Ne? Wobei für das echte Erwachen, das dauerhaft bleibt, ist eben dieses Ethische die Grundlage. Ne? So, also wir müssen die Güte in uns, das Gute entwickeln und ihm folgen, es als Tor benutzen, um letztlich jenseits von Gut und Böse zu kommen und in der Liebe anzukommen. Und das meint das Erwachen. Sobald wir die Dualität hinter uns gelassen haben und in dieser Einheit ankommen.
Und was bedeutet das jetzt mit dem Erwachen direkt auch für dich? Und wie unterscheidet sich das vor allen Dingen auch von dem umgangssprachlich Wachsein, wenn man jetzt so tagüber, ja, wach bewusst ist halt, ne?
Also fangen wir mal anders an. Der Zustand des Erwachens oder diese Bezeichnung nutzen wir normalerweise morgens, wenn wir aus dem Schlaf herauskommen.
Aufwachen, aber, Erwachen
Genau.
wir.
Und dabei können wir feststellen, dass der Zustand des Schlafes und auch des Traumes, also sowohl Tiefschlaf, wo man gar nichts, wo man vollkommen im Unbewussten versinken, als auch des Traumes, ein grundlegend vollkommen anderer ist als der des Wachzustands, des Alltäglichen.
Da kommen wir in der Realität gerade an, ja, genau.
Genau. Und genauso ist es beim spirituellen Erwachen. Der Zustand nach dem Erwachen ist wirklich so, dass man alles, was davor liegt und wo man sich schon für wach gehalten hat, eher einem Traum- oder Dämmerzustand gleicht.
Das stimmt, wenn man im Traum ist, dann fühlt man sich ja auch in dem Augenblick völlig real. Das
Naja.
ist ja, wie du gerade beschreibst, ne?
Naja, da gibt es ja auch diese berühmte chinesische Geschichte, wo der Philosoph träumt, der ist ein Schmetterling und am Ende nicht weiß, ist er jetzt ein Mensch, der geträumt hat, er ist ein Schmetterling oder ist er ein Schmetterling, der gerade träumt, ein Mensch zu sein? Ne? Also die Traumebene erscheint uns, wenn wir mit ihr identifiziert sind, sehr real und genauso ist das mit den Identifikationen in der materiellen Welt. Auch das erscheint uns sehr real. Aber die meisten Menschen sind eben nicht wirklich wach. Sie sind nur in einem anderen Schlafzustand als dem des Schlafens und Träumens des Nachts. So, das heißt, die meisten Menschen laufen in einer Art Bilderwelt durch die Gegend, in einer vorgestellten Welt, nicht in der realen, und befinden sich nach wie vor in einer Art Traumzustand. Das heißt, die wachen nie auf, die träumen des Tags, die träumen des Nachts. Sind niemals wirklich ganz in der Realität.
Ja, ich kann mir das gar nicht so einfach vorstellen, so komplett in der Realität zu sein, weil manchmal geht mir auch so tagsüber Träume weg halt, ne? Woran erkennt man denn zum Beispiel jetzt an einen Menschen oder welche Anzeichen oder Symptome könnte man erkennen, dass man sagt jetzt, der ist jetzt ein Erwachter und das ist einer, der ist vielleicht auf dem Weg dahin oder ist es zumindest noch nicht? Oder vielleicht er macht sich auch auf den Weg. Also wenn man sich auf den Weg macht, hat man ja trotzdem schon einen anderen Fokus, sage ich mal, als jemand, der noch permanent vor sich hin träumt.
Also für den Außenstehenden ist das schwer zu unterscheiden.
Okay.
Also wenn du das nicht selbst erlebt hast, selbst noch im Traum bist, musst du demjenigen, der wach ist, vertrauen und ihm folgen, bis du selbst wach wirst. Erst dann hast du eine Möglichkeit, es selbst wirklich zu unterscheiden. Die einzigen Punkte, wo ich sage, da kann man es festmachen, ist einmal eine gelebte Ethik, also Liebe in Aktion. Und zum anderen auch, man merkt es daran, jemand, der nicht erwacht ist, ist ständig mit äußeren Zuständen beschäftigt. Der denkt ständig darüber nach, was die anderen denken könnten. Der ist ständig mit Nachrichten in der Welt beschäftigt, ständig mit allen Dingen, die um ihn herum passieren. Und ständig sind auch alle Dinge um ihn herum schuld an seiner Situation. So. Der Erwachte ist da genau umgekehrt. Den interessiert die äußere Welt weniger. Der ist mehr mit seiner Innenwelt, mit sich selbst verbunden und in ehrlicher Selbstreflexion. Der übernimmt also die Verantwortung für sich, seine Lebensgestaltung, seine Beziehungsgestaltung und versucht darüber, das Beste auch in die Welt einzuspeisen.
Und wie ist der Punkt Kritik, wenn man da mal das unterscheidet? Wenn man jetzt Kritik
Kritik?
äußert an jemand,
Naja.
der
Kritik
erwacht?
äußern bedeutet ja immer auch unterscheiden, wie Ricarda Huch sagt, zwischen Gewordenem und Gemachtem, also zwischen dem, was von Natur aus da ist und dem, was wir uns als Menschen selber ausdenken. Und dazu ist der nicht Erwachte nicht fähig. Er nimmt jede Kritik als einen Angriff auf seine persönliche Integrität, weil nämlich auch jede Kritik natürlich an seinen Identifikationen rüttelt. Ein Erwachter nimmt Kritik hin, schaut sie sich an, prüft dann, was vielleicht dran ist. Und wenn was dran ist, versucht er es in seiner Lebensgestaltung zu verändern. So, also der Erwachte, dem wird immer Kritik willkommen sein. Der Nicht-Erwachte erlebt Kritik immer als Angriff.
Das ist, denke ich mal, auch ein gutes Kriterium, wo man vielleicht das eine vom anderen auch unterscheiden kann. Weil es gibt ja, ich denke mal, eine Menge Gurus, die sich als erwacht definieren, sagen, ich bin es halt. Und wenn du gerade sagst, man sollte dann denen folgen und dann kann man ja auch, ich sag mal, auf eine schiefe Bahn geraten, aber das sind ja gerade diese Kriterien, die du genannt hast, vielleicht ein Prüfstein. Ist es tatsächlich ein Erwachter, ja oder nein?
Also es ist auch ein klassisches Merkmal von Sekten, dass Kritik nicht
Unerwünscht
gewünscht
ist.
ist. Und wir kennen es zum Beispiel auch von Querdenken und genauso von der AfD, die sagen immer von sich, dass sie ja kritisch denken und sie kritisieren auch gern die anderen. Sobald sie aber selbst in die Kritik geraten, oh, da ist aber Halligalli in der Keksdose.
Da wird es dann undemokratisch, was also nach den Ausdrücken.
Genau. Und da sieht man eben, dass die sind noch total in der geistigen Umnachtung. Ne?
Ja gut, einfach von der Realität weit entfernt, kann man kurz zusammenbringen, ne?
Ja, es ist wirklich Umnachtung. Also die
Ja.
sehen nichts, die meiden auch jede wirkliche Erfahrung, also jede Erfahrung mit der Wirklichkeit, und stricken sich ein in ihre Vorstellungen, die sie für Realität halten. Und das darf natürlich niemals hinterfragt werden, weil sobald man das hinterfragt, könnte ja sichtbar werden, dass es sich um eine bloße Identifikation handelt und nicht um die Realität. Und das würde den Zusammenbruch des inneren Systems bedeuten, des Egos. Das würde das Ego nie zulassen.
Nachvollziehbar, ja. Also wenn man noch voll damit identifiziert ist, dann wird das rebellieren, sagen wir so. Kenne ich auch, ja.
Das Erwachen zieht sich ja auch durch alle Kulturen durch. Es ist ja, also wir kennen es speziell auch aus dem Buddhismus, aus der Erleuchtung, aber auch der Hinduismus zum Beispiel kennt das. Moksha, die Erlösung, das ist auch eine Form des Erwachens. Es gibt aber diese Zustände, die der Erwachte erlebt im Erwachen, in allen anderen Religionen. Bei allen MystikerInnen dieser Welt kann man solche Beschreibungen finden und die ähneln sich auch sehr stark, ne? Deshalb glaube ich auch, wir sollten das nicht so sehr in diese asiatische Richtung drehen, sondern es ist wirklich ein universelles Prinzip. Der Mensch allgemein kann zu einem höheren und erweiterten Bewusstsein erwachen, zu einem Bewusstsein der Liebe. So. Und Gustav Theodor Fechner, der deutsche Philosoph, der erklärt das sehr gut und es unterscheidet es als Tagesansicht und Nachtansicht. Nachtansicht ist wirklich diese geistige Umnachtung. Und er behauptet sogar, dass wir aus so einer Nachtansicht kommen, weil wir als einzelne Seelen, solange wir kein Gegenüber und keine Erfahrung haben mit einem Gegenüber, nichts einschätzen können. Ne? Dann sind wir Nacht. Und dann treten wir in diese Welt. Diesen Zustand sagt er als einen Wechsel zwischen Tag und Nacht, ähnlich wie wir das auch von den Rhythmen der Natur kennen. Da ist der Mensch mal ein bisschen mehr wach und mal ein bisschen weniger, aber nie ganz. Und dann sagt er, gibt es aber einen Zustand, der entspricht der Tagesansicht, wo der Mensch wirklich ganz hellwach ist. Und wenn mehr Menschen in diesem Erwachenszustand wären, sagt Fechner, dann würde das anbrechen, was man als das Friedensreich bezeichnet. Weil unsere temporäre geistige Umnachtung, unter der wir ja leiden, ist auch immer das, was mit Schmerz verbunden ist, was mit Leiden verbunden ist, was mit Konflikt verbunden ist und so weiter. Also alle Zustände, über die wir uns so gern beschweren, entspringen dieser geistigen Umnachtung.
Und wenn du Friedensreich mei sagst, meinst du ja auch gleichzeitig neue Zeit damit, ne?
Ja. Also wirklich
Okay.
eine neue Menschheitsära, weil die bisherige ist ja ego geprägt. Wir unterscheiden uns vom Tier durch das Selbstbewusstsein, das wir haben. Aber dieses Selbstbewusstsein ist immer noch mit tierischen Anteilen, mit Gewalt und Aggression und auch entsprechenden Fantasien geladen, mit Krieg, der sich nach außen zeigt, mit Wirtschaftskrisen, mit Umweltzerstörung, mit Gier und Neid, mit all diesen negativen Kräften, ist das ja immer noch verbunden. So. Und dieses lichtvolle Bewusstsein hat all diese negativen Eigenschaften nicht. Also man kann es auch vergleichen mit einem Hemd, bei dem Flecken drauf sind. Das würde man immer als schmutzig bezeichnen. Erst wenn alle Flecken raus sind, dann sagen wir, es ist sauber. Und diese Reinheit des Geistes, die sollten wir erreichen, dass wirklich kein Fleck der dunklen Kraft, der Umnachtung noch in uns und durch uns wirken kann. Das würde man als Erwachen oder als Erleuchtung bezeichnen.
Du hattest ja auch gerade das Thema nochmal Ego angesprochen. Jetzt höre ich ja auch wieder in Kommentaren immer wieder mal raus, das Ego bin ja ich. Also ist ja auch die Übersetzung eigentlich, ne? Ego ich. Und ich kann mich ja nicht aufgeben. Wenn ich jetzt mein Ego aufgebe, dann bin ich ja, verliere ich mich ja, dann bin ich ja nicht mehr da. Das geht ja nicht. Ich brauche ja mein Ego, um überhaupt überleben zu können, weil das bin ja ich.
Der Satz, das Ego bin ich, ist richtig, aber ich bin nicht das Ego. Und das vergessen die meisten. Das Ego ist ein eingebildeter Zustand, der noch nicht mal eine Konsistenz hat. Also bei unserem Körper kann man sagen, der hat eine gewisse Konsistenz, der verändert sich zwar auch ständig mit den Zellen, die erneuert werden und so weiter. Alle 7 Jahre ist der Körper rund erneuert ungefähr, ne? Nicht alles, aber zum großen Teil. Von daher ist das ein ständiges Fließen. Aber das Ego ist noch mal weit subtiler. Das Ego ist ein Zustand der Identifikation mit Dingen, also nicht mal mit mir selbst, sondern mit Dingen, die ich mir zu eigen mache, wo ich sage, aha, das bin ich. Ich bin zum Beispiel André. Ich mache es jetzt mal an mir. Ich bin Geschichtswissenschaftler, ich bin Archivar. Ich bin Bücherleser, ich bin Musikhörer, ich bin dies, das und jenes. Und für sich genommen stimmt das auch, aber vielmehr beschreibe ich damit Sachen, die ich habe, die ich in meinen Eigenschaften mir zugefügt habe und die ich aber in Wirklichkeit nicht bin. So, was ich wirklich bin, das erfahre ich, wenn ich dieses Ego und dieses Konstrukt, diese Identifikation ganz loslasse. Weil wenn ich all diese Bilder, all diese Identifikation, das, was ich glaube zu sein, wenn ich das losgelassen habe, das, was dann noch übrig ist, das bin ich wirklich. Aber das erfahre ich eben erst, wenn ich alles losgelassen habe. Solange ich festhalte, solange ich anhafte, kann ich nicht wissen, wer oder was ich wirklich bin und komme auch nicht in der Wahrheit an.
Jetzt hast du ja diesen Zustand dieses Erwachens ja auch in deinem ersten Buch Quantenbewusstsein recht ausführlich beschrieben. Hast du vielleicht noch mal kurz Lust, vielleicht noch mal kurz darauf einzugehen, wie das bei dir vonstatten gegangen ist, also was da konkret passiert ist, sodass jemand anders vielleicht mal so ein Gefühl dafür hat?
Also das Erwachen oder die Erleuchtung geschieht ja in mehreren Stufen. Es gibt auch verschiedene Beschreibungen. Also im japanischen Buddhismus sagt man zum Beispiel Satori, das ist ein Erleuchtungserlebnis. Es kann sein, dass du so eine Erlebnisse hast und dann auch wieder zurückfällst. Und deshalb gibt es verschiedene Stufen. Und erst wenn man die letzte Stufe erreicht, ist dieser erleuchtete Zustand auch dauerhaft da. So. Bei mir war es so, dass die erste Stufe, also alles ging im Jahr 2015 relativ schnell aufeinander. Die erste Stufe war halt wirklich das vollkommene sich lösen vom Ego. Und wenn man dieses Ego-Gefängnis löst und damit auch die Grenzen, die ich zwischen mir und dem anderen, zwischen ich und du setze, wenn das aufgelöst wird, wenn innen und außen eins wird und gleich wird, dann ist es so, wie wenn man ein Gefäß zerschlägt und das Wasser, was darin ist, in alle Richtungen sich ergießt. Und so wird es auch immer wieder beschrieben. Der Kopf platzt sozusagen auf und der Geist ergießt sich ins ganze Universum. Und es gibt keine Stelle in diesem Universum, die nicht ich bin. Und es gibt auch nichts, was ich bin, was nicht Teil auch dieses Universums ist, weil alles untrennbar ist. Man könnte also sagen, der Mensch an sich ist Kosmos. Er ist untrennbar, kosmisch, genau wie jeder Planet, wie jede Sonne, wie jede Galaxie etc. pp. Und das ist alles eine große Einheit. Deshalb bin ich nicht das, was ich hier bin als Mensch, sondern ich bin dieser Kosmos. Allerdings ist der Kosmos immer noch ein begrenzter Rahmen. Also wir sind noch nicht im Multiversum, wo alle Möglichkeiten, alle Potenziale offen stehen, sondern wir sind erstmal nur in diesem Rahmen des Kosmos und immer noch begrenzt. Also sozusagen auf der atomaren Seite, auf der grobstofflichen Seite, eins mit dem. Aber wir sind schon mal eins mit diesem großen Weltkörper und mit dem Weltgeist.
Also was
Das
schon
ist
mal
schon
eine
mal
sehr
eine.
hohe Stufe ist, auch wenn man das überhaupt erstmal
Genau,
erreicht,
genau,
ne?
genau, genau. Und wenn man jetzt auch dies überwindet, und hier ist aber das Problem, dass diese Mauer, die da noch ist, nicht von uns gelöst werden kann, sondern nur von der anderen Seite. Ich beschreibe das immer als eine Tür, die nur von der anderen Seite geöffnet werden kann. Und das, was dann auf der anderen Seite ist, ist im Gegensatz zum Universum, was ja schon riesig und weit und eigentlich unvorstellbar ist, das ist dann die Ewigkeit. Und dann erkennen wir, dass auch das Universum Teil des Ewigen ist. Teil des Ewigen sind aber unendlich viele Universen, sämtliche Potenziale, alles, was da ist. Und das Ewige ist unendlich und es ist zeitlos. Also es hat keine Zeit, ist vielmehr Ursache aller Zeit und es hat auch keinen Raum, ist vielmehr Ursache allen Raumes. Und wenn man sich damit vereint, wenn man wirklich eins mit Gott ist, mit dem Göttlichen in sich und mit Gott als Wirklichkeit, als Realität des Ewigen, dann hat man diese höchste Stufe der Erleuchtung, von der man auch nicht wieder so ohne weiteres herunterfallen kann. Weil alles vergängliches Spiel erscheint aus dem Licht der Ewigkeit wirklich nur noch als ein Spiel, das unnötig ist.
Wenn man den Zustand einmal erreicht hat, ja. Jetzt ist
Und
es.
dann gibt es da auch zwei verschiedene Stufen. Einmal kann man im Nichts ankommen, im absoluten Nirvana, wie Buddha das beschreibt,
Ja.
weil Gott ist alles und nichts gleichzeitig, ne? Das ist eine seiner Eigenschaften. Man kann also in dieser Ebene des Nichts ankommen und darin aber auch vollkommene Befreiung und Erlösung finden und einen Zustand des Friedens und der Glückseligkeit. Oder man kommt in der Fülle an, also in dem Alles, wo Gott einem auch direkt als Person, als Wesen begegnen kann und wo man dieses Wesen Gott auch als Wesensgrund des eigenen Wesens erkennt. Also erkennt, dass das eigene Wesen und das Wesen Gottes nicht zwei Wesen sind, sondern ein und dasselbe.
Okay, zwischen den zwei Zuständen gibt es jetzt keine Wertung, sondern es ist beides im Endeffekt das
Es sind
Ziel
nicht mal
erreicht, kann
zwei
man sagen halt, ne?
Zustände, weil es ist ja eine Einheit.
Ja.
Es ist nur eine Frage, was du anvisierst und wo du am Ende rauskommst. Weil das Nichts oder die Leere ist auch gleichzeitig die Fülle und die Fülle ist gleichzeitig die Leere. Aber das kann ich jetzt so sagen und das wird niemand so weiter ohne weiteres verstehen. Man findet ähnliche Sprüche bei vielen Mystikern oder beim Buddha oder auch bei Jesus gibt es ähnliche Beschreibungen. Man muss es erfahren, um wirklich annehmen zu können, ja, das ist so. So, und ich kann die Leute den Weg führen hin zu dieser Erfahrung. Vorher sind das eigentlich nur vielleicht maximal interessant klingende Worte, vielleicht trifft es auch auf Widerwehr bei einigen, ne? Aber kein Mensch, der sich selbst noch nicht lösen konnte, kann wissen, wovon ich gerade spreche.
Ja, es ist tatsächlich als Mensch schwierig. Jetzt das einfach wahrzunehmen, was sich einfach schon mal vorzustellen. Man sagt ja auch, man soll sich von Gott kein Bild machen, weil es ist eh.
Ja, genau aus diesem Grund.
Ja.
Jede Vorstellung ist letztlich nur eine Einengung. Und das Grenzenlose erfährt man eben nur, oder das Unendliche erfährt man eben nur, wenn man wirklich keine Grenzen, kein Ende mehr hat und einfach frei ist. Ne? Das ist absolute Befreiung, absolute Erlösung. Auch ein paradiesischer Zustand, der in uns ist, das Reich in uns, das Gottesreich in uns, wie Jesus es so schön sagt. Und wir bräuchten mehr Menschen, die auf diesem Weg sind, auch mehr Menschen, die die Erfahrung schon mal dieser kosmischen Einheit haben und auch mehr Menschen, die die Erfahrung der Ewigkeit haben. Weil diese Bewusstseinszustände sind es, die die Welt wieder ins Gleichgewicht, in Harmonie bringen, die die Welt heilen und die damit auch solche Phänomene wie der von uns verursachte Klimawandel oder auch andere Bedrohungen, Kriege etc. pp., alles, was wir so in dieser Welt anrichten, die das wieder zurückbauen können und eine neue Perspektive eröffnen. Weil das ist ja auch immer wichtig. Wir brauchen ja eine neue Perspektive. Wenn wir die Vergangenheit betrachten, gibt es zwar auch Fortschritte, aber der Mensch meandert sozusagen von einem Unglück ins nächste. So. Und hier ist aber wirklich ein Endpunkt gesetzt. Wenn wir über den hinausgehen, endet das Leid und eine glückselige, eine goldene Zeit beginnt. Das ist
Okay,
das, was wir auch als neue Zeit oder neue Ära, New Age, Wassermann-Zeitalter oder wie auch immer bezeichnen. Dafür gibt es ganz, ganz viele Namen in den verschiedenen Traditionen.
hast du ja gerade gesagt, dafür braucht es viele Menschen und das war ja auch der Grund, weswegen wir uns mal auch entschlossen hatten, auch da einen Verein zu gründen, der nämlich die IG Neue Zeit, also Interessensgemeinschaft Neue Zeit e.V. Und wer dort einfach Interesse hat, vielleicht mal so als Hinweis, dort selbst auch für sich voranzukommen oder auch im Endeffekt diesen Weg mit zu unterstützen für sich selbst und andere, kann dort gerne mitwirken. beitreten und ja, praktisch den Weg mitgehen.
Naja, wir haben ja den Verein. Dort können ja alle mitmachen, auch alle Religionen.
Ja.
Ne? Das ist vollkommen egal. Wenn man aber diesen Weg gehen will, wie ich ihn gegangen bin oder lehre, dafür gibt es dann eben auch noch unseren Orden.
Okay.
So. Praktisch ist es ja so, dass Menschen diese Erfahrungen in allen Religionen machen können. Ich habe ja das Weltweisheitserbe die letzten Jahrzehnte erforscht. Ich rate auch dazu, es in ihrem eigenen Weg jeweils zu tun. Ja, also ein Katholik muss jetzt nicht seine Religion aufgeben. Aber die göttliche Magie, wie ich sie lehre, ist kompatibel zu allen anderen Wegen. Das heißt also, man kann auch daraus lernen und kann, wenn man zum Bewusstsein der Liebe dringt, zum Beispiel als Katholik, diese Liebe auch wieder in seine Gemeinde, in seine Kirche tragen. Und Liebe ist das, was auch die Kirche gerade am nötigsten bedarf, um aus ihrer Todesstarre, in die sie sich gebracht hat, wieder aufzuwachen und etwas Lebendiges zu werden. Etwas, was wirklich Gott dient und nicht, was ja mehr oder minder teuflische Kräfte in sich birgt.
Der Kirchendienst oder einigen Bereicherungen und sowas halt, ne? Persönlichen Bereicherungen.
Ja. Oder halt die Vorwürfe von Missbrauch und so
Ja.
weiter und so fort. Also alles,
Ja.
was da läuft, das ist, hat mit Gott ja nichts zu tun.
Richtig.
So. Und wie gesagt, Liebe ist das Einzige, was sozusagen diesen Organismus Kirche, also so wie es auch von Jesus ursprünglich gedacht war, für Jesus ist die Kirche ja kein abgeschlossener Rahmen, wie wir das heute kennen, sondern die Ekklesia ist die Gemeinschaft der Liebenden. So, also auch Jesu Lehre lässt sich auf andere Religionen übertragen. Man muss zum Beispiel als Buddhist nicht Christ werden, um diesen Geist Jesu auch für sich zu nutzen und anzunehmen, weil es ist letztlich nur der Geist von Liebe und Wahrheit. Genauso wie er es bei mir ist, wie ich ihn durch mich hindurchstrahlen lasse und wie ich auch versuche, die Leute das zu lehren und den Weg zu zeigen, dem sich anzunähern. Ne? Und je näher wir zu Gott rücken, umso mehr rückt auch der Segen Gottes und die Glückseligkeit, die damit verbunden ist, in diese Welt. Ich sage ja immer, wenn wir das schaffen, diese neue Zeit zu errichten, dann wird der Geist Gottes mitten unter uns wohnen und mit ihm auch sein Segen. Dazu müssten wir aber lernen, erstmal ein Segen für die Welt zu sein. Und das können wir nur, wenn wir uns diesem Erwachen zumindest annähern und dafür sorgen, dass das Licht in uns mehr wird und auch die Überhand gewinnt, bis wir ganz durchlichtet sind.
Ja, jetzt ist es ja so, wir leben ja derzeit in einem Leben, wo voller Ablenkung existiert, sage ich mal, ne?
Naja.
Mit Nachrichten alles Mögliche, ne? Es ist ja eigentlich von
Ja,
die
wobei
Voraussicht.
Nachrichten sind ja noch sinnvoll, weil da beschäftige ich mich wenigstens mit Dingen, die in dieser Welt passieren. Aber Ablenkung ist zum Beispiel auch TikTok und sowas.
Ja.
Ne? Wo wirklich es, also da, Leute bringen Stunden damit zu, Kurzvideos zu sehen, wo zu kurzen Musikclips Leute irgendwelche Tänze vorführen.
Ja.
So, da passiert nichts. Bei mir passiert da nichts, außer dass ich mich entäußere. Das heißt also, ich verbinde mich mit etwas, was mir nichts gibt, was aber meine Identifikation wird und mich damit auch mehr und mehr in die Dunkelheit treibt. Also
Was
es ist
mich
eigentlich eine Gegenbewegung zu dem Lichtvollen. Und ich rate auch immer, geht raus aus dem Internet. Ne? Wie sage ich immer, es ist besser, sich im Leben zu vernetzen, als sich im Netz zu verleben.
Okay,
Weil
ja.
es ist wichtig, dass wir rausgehen und uns als Lebendige erfahren. Und das Internet ist eigentlich nur ein Werkzeug. Aber dadurch, dass es eben den Gesetzen dieser Welt unterliegt und die Menschen damit Geld verdienen wollen, müssen sie dafür sorgen, die Menschen dort in die Abhängigkeit zu bringen, weil dann nur das bringt entsprechend Profit.
Ja.
Ne? Wenn das wirklich nur als Werkzeug genutzt wird, also die Menschen gehen mal kurz ins Internet, lernen dort kurz neue Leute kennen und treffen sich dann im Leben, gehen kegeln, gehen in die Natur, machen Rituale, gehen zusammen in die Oper oder was auch immer. Und während die ganze Zeit dann nicht im Internet wird und es nur zur Vernetzung nutzen, dann könnte man damit auch kaum Geld verdienen.
Aber es würde
Es wäre aber nützlich, ja.
ja mehr bringen
Das
halt,
heißt,
ne?
je profitorientierter etwas ist, umso weniger bringt es wirklichen Nutzen.
Okay. Nun ist ja so, wir haben ja diese Abhängigkeit. Was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der sagt, okay, ich stecke da auch mit drinne, möchte aber auch gerne, ich merke, ich bin da nicht richtig zufrieden, glücklich, happy damit halt. komme in meinem Leben nicht voran, möchte das aber jetzt ändern. Was würdest du da empfehlen?
Ja, macht euch auf den Weg.
Was heißt das konkret?
Na, den spirituellen Weg gehen. Sich frei davon machen, sich mit Menschen treffen und auch wirklich die Erfahrung des Lichtes zu suchen, die Liebe in sich zu kultivieren und sich wirklich frei zu machen von diesen materiellen Zwängen.
Also versuchen auch, sich anderweitig, sagen wir, sein Leben auszurichten und nicht irgendwelchen fiktiven Stories, Geschichten zu folgen. Als
Ja, das auch.
eine Grundlage erstmal.
Ja. Also für den Weg ist es eigentlich wichtig, erstmal die Entscheidung zu treffen, den Entschluss zu treffen, wirklich diesen Weg gehen zu wollen. Und man muss sich darüber klar sein, wenn man sich auf diesen Weg macht, muss man das alte Leben vollständig loslassen und ein vollkommen neues Leben beginnen und bauen im Rahmen von Liebe und Wahrheit.
Okay, das
So,
ist
das ist
schön.
das, was zum Beispiel auch Jesus meint, dass einer seiner Sprüche, die immer so schwer verstanden werden, wer am Leben festhält, verliert es, wer aber sein Leben loslässt um meinetwillen, also um des göttlichen Willen, der gewinnt das ewige Leben. Das heißt also, dieses Loslassen dessen, wie ich es bisher gemacht habe und die Erkenntnis, okay, bisher war das falsch, bisher war das sündhaft, war dunkel, war bösartig und ab jetzt mache ich es anders. Und zwar konsequent, auch darauf zu achten, weil das Böse ist auch die Gewohnheit. Ne? Und die Gewohnheit ist wie eine Sucht. Und die meisten Menschen würden das so nicht zugeben, aber die meisten Menschen, die Masse Menschen da draußen, sagen wir mal über 90%, sind böse.
Viele vielleicht auch von sich weisen halt, ne?
Ja, aber das ist auch das sagt Jesus ganz deutlich, der Mensch ist böse von Anfang an. Und wie gesagt, mit Böse meine ich nicht das abgrundtief Böse, sondern er ist einfach beschmutzt. Er macht dort mal was zum Eigennutz, wo sozusagen die anderen einen Schaden davon tragen. Dort wird mal gelogen, da mal dies, da mal jenes. Ich meine, du kennst das sicher auch aus deinem eigenen Leben.
Also man könnte sagen, ja klar, Böse ist praktisch nicht frei von Ego. So, wenn man's mal.
Ja, das Ego ist durch und durch böse. Es ist ein durchtriebenes Biest.
Okay. Also wenn man es daran ausrichtet.
Kreuzung ist auch ein durchtriebenes Biest, weil die erlangt man nur rückwärtsgehend.
Ja. Okay. Da
So,
könnte es
während das
vielleicht.
Ego immer einen vorwärts treibt. Das will immer haben, das will in Besitz nehmen, das will kontrollieren und so weiter. Und dadurch entstehen die ganzen bösen Kräfte. Und die Erleuchtung sagt, nee, nicht raus und nach vorne, sondern rein und nach innen gehen. Das ist der Weg. Das ist zum Ego eine totale Gegenbewegung. Und es ist klar, wenn ich dieser Gegenbewegung Raum geben will, wenn ich dem eine Chance geben will, muss ich mein altes ego-getriebenes Leben loslassen. Und das Ego wird aber immer noch wie ein Echo da sein und uns immer wieder dazu bringen, irgendwas zu tun, was uns zurückwirft.
Vielleicht mal so als Abschluss. Wie würde denn eine, sag mal, erwachte Gesellschaft aussehen, die jetzt, wie du sagst, schon im Friedensreich lebt oder wo auch die neue Zeit schon zum Großteil umgesetzt ist, dass man vielleicht mal so einen kleinen Wunsch oder Drang danach hat, danach sich zu sehnen halt. Wie würdest du das beschreiben?
Also es wäre eine friedliche Gesellschaft, die statt auf Konkurrenz auf Kooperation baut. Es wäre eine wissenschaftliche Gesellschaft, also eine sehr fortschrittliche Gesellschaft. Es wäre eine Gesellschaft, wo der Mensch relativ wenig arbeitet, weil viel Arbeit über die Maschinen gemacht werden kann, die dann eben auch erfunden werden. Auch nachhaltige Energietechniken und so weiter. Es wäre aber auch eine Zeit, wo traditionelle Dinge wieder mehr in den Vordergrund treten, Kunsthandwerk zum Beispiel, weil die Menschen eben auch mehr Raum und Zeit dafür haben. Und auch eine Blüte der Kultur. So, aus all diesen Komponenten wäre die Gesellschaft der neuen Zeit zusammengesetzt. Aber das verlangt halt einen bewussten, einen wachen Menschen, der auch wirklich sich tagtäglich schöpferisch dafür einsetzt, weil wir kriegen das nicht geschenkt, wir müssen es erschaffen. Und es liegt als Potenzial in uns und um es zu befreien, brauchen wir die Liebe.
Und um da auch näher an sich ranzukommen oder sich selbst erstmal besser wahrzunehmen, wäre ja auch dieses Meditationsseminar, was ja ab Januar stattfindet, auch erstmal ein Weg nach innen, um dort für sich mehr Klarheit zu finden.
Ja, also Meditation hat ja viele Vorteile gesundheitlicher Art, ob Cholesterinspiegel, Blutdruck etc. pp. Sorgt für inneren Frieden, für mehr Ruhe, Gelassenheit, Resilienz und so weiter. Aber eigentlich ist ja der Sinn der Meditation die Lösung von diesen egoistischen Fallstricken und Ketten, die uns festhalten, um in die Befreiung, in die Erleuchtung zu kommen. Das ist das Endziel. Also das, was wir häufig in den Zeitungen lesen über Meditation, was da in den Vordergrund gestellt wird, ist eigentlich vielmehr eine Nebenwirkung. Und die Hauptwirkung, die Erleuchtung, die Befreiung, die Erlösung, die wird meistens gar nicht thematisiert. Aber es ist
Okay.
klar, es zeigt sich darin, sobald wir diesen Weg der Erleuchtung gehen, geht es uns auch in unserem Leben besser.
Ja, wir sind glücklicher und auch zufriedener wahrscheinlich mit vielen Dingen und können das natürlich auch noch weiter ausstrahlen dann, ne?
Ja, und dann hat man weniger Frust, man ist mehr in der Selbstverantwortung, man baut sich sein eigenes Leben im Namen von Liebe und Wahrheit. Man hat dann auch gar kein Interesse mehr daran, irgendwo draußen einen Schuldigen zu suchen, weil man ja in der Verantwortung steht. Man braucht dann auch keine Narrative mehr, die einem die Welt erklären, sondern es genügt, wie es ist. Es wäre an sich ein wirklich schöneres und leichteres und auch menschlicheres Leben.
Okay, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute dabei, André. Und vielleicht mal der Hinweis, wer jetzt noch nicht den Kanal abonniert hat, kann das natürlich gerne machen, weil es auch den Algorithmus von der neuen Zeit insgesamt mit voranbringt. Und wenn ihr auch sich euch so eine Zukunft wünscht, dann leitet auch diese Information sehr gerne weiter. Kommentiert auch. Das ist übrigens die Chance auch, mit André direkt in Kontakt zu kommen, wenn ihr unter die Videos direkt kommentiert, weil da hat André auch die Möglichkeit, darauf direkt zu reagieren. Und unterstützt uns auch gerne materiell, weil wir haben viele Ausgaben, die wir auch logischerweise für den Podcast und für andere Dinge auch machen, um die neue Zeit eben voranzubringen. In dem Sinne, herzlichen Dank.
Nächste Woche ist Hirn und Heilig.
Jawohl, genau.
Und übernächste Woche, weil das Thema hatte ich heute gewählt, wenn ich
Ja.
mich recht erinnere. Übernächste Woche wählst du wieder ein Thema aus.
Okay, gut.
Gut.
Dann schauen wir, was wir da machen halt. Seid überrascht, bleibt gespannt, ja. Und ich danke dir, André, für deine weisen Worte heute und wieder heute, ne? Und wünsche euch noch einen, ja, praktisch steht ja fast an, ein schönes, erholsames, gesegnetes Wochenende.
Ja, ich verabschiede mich auch von euch allen mit allem Segen. Bis zum nächsten Mal.
Genau. Danke. Ciao.
Das war der Podcast von André Buchheim und Raik Schirmer. Weitere Infos zum Meditationsworkshop findest du auf neuezeit-weiterbildung.de.